Wir sind ja in Deutschland seit ein paar Jahrhunderten sehr stark von der Aufklärung geprägt. Das war ja so das Zeitalter der Philosophen, Theologen und so weiter, die gesagt haben, alles muss sich irgendwie an unserer Vernunft messen lassen, an unserem rationalen Denken, an dem, was wir sozusagen messen und beweisen können. Und da gab es natürlich ziemliche Vorlieben, was denn so jetzt genau vernunftgemäß war und was nicht. Und seit damals hat man natürlich ganz, ganz viele Dinge auch in der Bibel in Frage gestellt, weil sie halt einfach nicht mehr so in den Zeitgeist passten, der da so in Mode kam. Und eine dieser biblischen Überlieferungen, die sehr schnell dran glauben musste, war die Auferstehung von Jesus. Schon damals haben manche gesagt, nee, das ist ja völlig unvernünftig, sowas zu glauben, dass Jesus von den Toten zurückkehren könnte. Das kann ja nicht sein, das muss anders gemeint sein. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass ein evangelischer Landesbischof sich in der Öffentlichkeit hingestellt hat und gesagt hat, nein, Jesus liegt natürlich immer noch in seinem Grab. Auferstehung heißt, dass Jesus im Glauben seiner Jünger sozusagen weiterlebt, also in ihrem Gedenken kann man sagen, und die Sache Jesu geht weiter, was immer das dann sein soll. Spannend daran finde ich, solche Infragestellungen der Auferstehung von Jesus, das gibt es nicht erst so in unserer heutigen Zeit oder in unserem Kulturkreis, sondern das gab es zu Zeiten der Bibel auch schon. Einmal lesen wir, dass der Paulus, der war ja ein ganz wichtiger Missionar damals, ist der von einer Menschenmenge stand und hat den Leuten von Jesus erzählt und die haben ihm ganz gespannt zugehört, aber sobald er zum Thema Auferstehung kam, haben die gesagt, ja, hier, das ist doch nicht ganz richtig und haben sich weggedreht und ihn ausgelacht. Und es gab sogar in der Bibel eine christliche Gemeinde in Korinth, nämlich in Griechenland. Auch da haben einige Leute gesagt, nee, also Auferstehung von den Toten, das können wir uns ja echt nicht vorstellen, das muss irgendwie anders gemeint sein. An diese Gemeinde hat der besagte Paulus einen Brief geschrieben, das ist der erste Korintherbrief. Und ich lese mal aus Kapitel 15 vor, was er diesen Gedanken so entgegnet hat. Lasst uns zusammen aufstehen zur Textlesung, wenn möglich. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Jesus Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Jesus Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ist ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, was gar nicht stimmt. Wenn Jesus Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich. Und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, werden alle verloren. Wenn wir auf Jesus Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Aber nun ist Christus von den Toten auferweckt worden. Und zwar als der Erste der Entschlafenen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Also zusammengefasst bedeutet das, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, liebe Leute in der Kirchengemeinde da in Korinth, wenn das nicht wahr ist, dann ist der gesamte christliche Glaube sinnlos, denn das ist die Basis, auf dem ja alles steht. Und wenn Paulus hier von der Auferstehung Jesu schreibt, dann meint er das nicht irgendwie bildlich oder im übertragenen Sinn oder sowas, sondern so, wie es durch die ganze Bibel gemeint ist, wenn da von Auferstehung die Rede ist. Dann ist Jesus wirklich tot gewesen und er ist lebendig geworden zum ewigen Leben. Ja, wenn das nicht so war, schreibt der Paulus hier, dann hat der ganze christliche Glaube keinen Sinn. Dann ist dieser Ostergottesdienst hier eine Farce, dann ist das völliger Quatsch. Dann ist Predigt sinnlos, dann ist das Evangelium eine Lüge und Christen, die sich im Leben und Sterben auf Jesus verlassen, sind die größten Verlierer, die man sich überhaupt vorstellen kann. Spannend finde ich daran auch, was der Paulus hier sagt, heißt ja, christlicher Glaube ist nicht irgendwie nur so ein Gefühl oder sowas oder nicht irgendeine Fantasie, sondern das hat irgendwie scheinbar was mit Tatsachen zu tun. Also irgendwie scheint da ja das Denken zu sein, der Glaube an Jesus, der basiert auf irgendwie was Objektivem, was wirklich da ist und was diesen Glauben glaubwürdig macht. Und dieses Objektive, das, sagt er hier, ist die Auferstehung von Jesus. Vielleicht denken manche von euch jetzt, ja, Moment mal, aber Glaube kann man doch nicht beweisen. Man kann doch nicht sozusagen wie irgendwie so ein chemisches Experiment im Reagenzglas nachweisen, dass Jesus jetzt auferstanden ist. Das ist absolut richtig. Naturwissenschaftlich gesehen kann man das natürlich nicht machen. Was man aber sehr wohl machen kann, ist wie ein Historiker an die Sache rangehen und man kann die Bibel wie eine antike Quelle lesen und fragen, gibt es denn da Indizien, gibt es da Hinweise, die das bestätigen, was da steht und die das glaubwürdig machen, was da steht. Und ich möchte gerne in dieser Predigt mal so drei Kritikpunkte an der Auferstehung von Jesus aufgreifen und möchte mal versuchen zu zeigen, dass der Glaube daran sehr gut begründet und vernünftig ist, dass Jesus tatsächlich tot war, aber lebt. Drei Einwände dazu, ich fange gleich mal an mit erstens, Jesus war nicht wirklich tot, sondern irgendwie nur ohnmächtig oder sowas. Punkt zwei wird sein, das Grab von Jesus war nicht wirklich leer, sondern er liegt immer noch drin. Und der dritte Punkt ist, die Christen, die haben sich das nur eingebildet, dass Jesus ihnen erschienen ist, das war irgendwie so eine Fantasie, die die hatten. Fangen wir mal mit dem ersten an, Jesus war wirklich tot. Es gibt Leute, die sagen, das mit der Auferstehung, das war irgendwie ein Missverständnis. Jesus ist gar nicht wirklich tot gewesen, sondern er war nur ohnmächtig. Durch die schwere Folter, durch die brutale Kreuzigung ist er in so eine Art Koma gefallen, aber er war nicht wirklich tot. Und am dritten Tag ist er wieder aufgewacht und er ist aus seinem Grab herausgegangen, er ist den Jüngern erschienen. Und als die ihn dann gesehen haben, haben sie die Schlussfolgerung gezogen, wow, der Herr ist auferstanden. Manche sagen, das wäre so eine natürliche Erklärung, um das zu erklären, wie damals so der Glaube an den auferstandenen Jesus aufkam. Ja, nur das Problem ist, wenn man diese Version mal zu Ende denkt, dann merkt man schnell, dass diese Theorie sehr, sehr viel Fantasie verlangt. Eigentlich sogar deutlich mehr Fantasie, als einfach zu glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Gucken wir uns das mal an. Jesus ist ja von römischen Soldaten damals gefoltert und gekreuzigt worden. Und das waren in der damaligen Welt die mit am besten ausgebildeten Soldaten, eigentlich sogar der ganzen Weltgeschichte, gibt es manche Historiker, die das sagen. Und wenn es eine Berufsgruppe gab, die wusste, wie man jemanden richtig umlegt, dann waren das römische Soldaten. Also wenn man sagt, Jesus ist irgendwie damals nur in Ohnmacht gefallen oder so, der muss ignorieren, wie gut diese Soldaten ihr Handwerk verstanden. Und die müssen schon erstaunlich doof gewesen sein, wenn sie den ohnmächtigen Jesus tatsächlich für tot hielten. Und dazu kommt, wenn wir mal einen Blick ins Johannesevangelium werfen, da steht ja, einer der Soldaten ist ja sogar noch hingegangen und hat Jesus, als er am Kreuz hing, noch einen Speer ins Herz gerammt, um ganz sicher zu gehen. Also auch das muss man irgendwie wegerklären, dann muss man irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, der hat irgendwie nicht das richtig gemacht und daneben gezielt. Also da wird es ein bisschen lächerlich langsam. Aber spinnen wir es trotzdem mal weiter. Angenommen, Jesus war nur ohnmächtig. So, danach wird er in ein dunkles, feuchtes, kaltes Höhlengrab gelegt. Natürlich ohne Essen und Trinken. Da muss man natürlich erstmal erklären, wie konnte er denn unter solchen Bedingungen dann tagelang überleben, nachdem er völlig körperlich schon ja, kaputt gemacht wurde im Prinzip. In diesem Zustand hatte er dann noch Kraft, einen mannsgroßen Stein von seinem Höhlengrab wegzurollen. Dann hat er sich mit den römischen Wachen vor seinem Grab angelegt, mit vier gut ausgebildeten Kampfmaschinen, muss man sagen. Den Kampf hat er dann gewonnen und ist in diesem Zustand dann noch nach Jerusalem zu seinen Jüngern gelaufen, um ihnen zu erscheinen. Ja, und der Gipfel ist dann im Prinzip, so wie Jesus dann ausgesehen hat und so entkräftet, wie er war, haben seine Jünger dann, als er vor ihnen stand, trotzdem noch den Eindruck gehabt, oh, Jesus ist der siegreiche Herr über den Tod. Dann hat er sie außerdem noch in einem falschen Glauben gelassen, weil als sie dann gesagt haben, Herr, du bist auferstanden, hätte er ja eigentlich ehrlicherweise sagen müssen, nee, Leute, das versteht ihr falsch. Ich weiß, das sieht so aus, aber ich war eigentlich nur ohnmächtig. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat dann seine Jünger weglaufen lassen und sie entgegen der Wahrheit erzählen lassen, er sei auferstanden. Gut, ich mache an der Stelle mal Schluss mit dem Punkt. Also was, glaube ich, bis hierhin deutlich wird, diese Jesus war nur ohnmächtig Theorie, wenn das wirklich so gewesen wäre, dann wäre es ein viel größeres Wunder als die Auferstehung selber. Wenn man jetzt mal so aus Historikersicht dran geht, und mal die Indizien, die Beweise auswertet, ist eigentlich die viel sinnvollere Variante zu sagen, die Evangelien berichten zuverlässig, was wirklich geschehen ist. Jesus war tot, aber er erstand auf. Man muss sonst einfach zu viele unsinnige Annahmen voraussetzen, die einfach das unwahrscheinlich machen. Gucken wir mal weiter. Andere Leute sagen, ja gut, das ist ein klarer Fall. Jesus ist wirklich gestorben, aber was passierte denn mit Jesus, nachdem er in sein Grab gelegt wurde? Es könnte doch auch sein, dass seine Jünger ihn aus dem Grab gestohlen haben. Und dann haben sie die Leiche verschwinden lassen und sind dann rumgelaufen und haben gesagt, er sei auferstanden. Also mit anderen Worten, ja, richtig, das Grab war leer, aber nicht, weil Jesus zu neuem ewigen Leben auferstand, sondern seine Jünger haben das irgendwie nur so aussehen lassen. Das war alles so ein bisschen inszeniert. Ja, dass das Grab von Jesus leer war, fangen wir mal damit an, das ist sicher. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Die römischen Machthaber in Israel und die jüdische Regierung, beide Seiten wollten diese Christen und diesen Jesusglauben zum Schweigen bringen. Die Römer waren sowieso permanent nervös, weil diese ganzen Provinzen, die sie da in Israel gegründet haben, das war ein permanenter Unruheherd. Und die jüdischen Anführer, die hielten Jesus für einen Spinner, für jemanden, der bekämpft werden muss. Also beide Seiten wollten, dass diese ganze Jesus-Sache einfach stirbt und gut ist. Ja, nun sind die Jünger aber in Jerusalem und sonst wo unterwegs und erzählen, der ist auferstanden, Jesus lebt. Es hätte eine ganz einfache Möglichkeit gegeben, die zum Schweigen zu bringen. Man hätte ein paar Soldaten zum Grab geschickt, die hätten es geöffnet, sie hätten den toten Jesus rausgeholt und irgendwo in Jerusalem dann die Leiche aufbahren können, dass jeder sie sehen kann. Das hätte dieser christlichen Bewegung sofort den Todesstoß versetzt. Dann wäre sofort das Ganze in sich zusammengefallen. Ist aber nicht passiert, weil niemand den toten Jesus hatte. Warum? Es war kein Jesus mehr in dem Grab, den man hätte rumzeigen können. Es war leer. So kam das ja erst überhaupt zu dieser Theorie, dass man behauptet hat, die Jünger haben Jesus gestohlen. Die ersten, die diese Idee hatten, lesen wir im Matthäusevangelium. Das waren die Mitglieder des jüdischen Hohen Rates in Jerusalem. Die römischen Soldaten, die das Grab bewachen sollten, die kamen zu denen, weil sie waren ohnmächtig geworden, als dieser Engel bei der Auferstehung erschienen, wo wir eben gehört haben. Sie kamen wieder zu sich, das Grab war leer, Jesus war weg, der Stein war zur Seite gerollt. Ja, und die wussten natürlich nicht, ja, was sollen wir jetzt machen? Laufen also zu den jüdischen Anführern und die geben ihnen, Matthäus 28, den Rat: Ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Bis heute gibt es manche, die das behaupten. Ja, machen wir mal die Probe. Wie realistisch ist das denn? Wer sagt, die Jünger von Jesus hätten seinen Leichnam aus dem Grab mitgenommen, dann die Story von der Auferstehung verbreitet, der müsste dann Folgendes erklären. Die Jünger haben ja Jesus bei seiner Festnahme verlassen. Sie haben ihn fallen lassen. Sie hatten ab diesem Moment nichts mehr mit ihm zu tun. Als er verhaftet wurde, sind sie alle weggelaufen, haben ihm alle den Rücken zugekehrt. Denn als er festgenommen wurde und dann verurteilt, hatten sie ja Angst, dass sie die Nächsten sind. Da hat keiner ernsthaft erwartet, dass Jesus von den Toten zurückkommen würde. Jesus ist für sie Geschichte gewesen. Sie haben ihm die Freundschaft, die Gefolgschaft aufgekündigt. So, dann hatten sie aber auf unerklärliche Weise einen Sinneswandel. Diese total verängstigten, gebrochenen, ernüchterten Jünger, die Schluss gemacht hatten mit Jesus, die sagen sich auf einmal, wisst ihr was, wir gehen jetzt raus vor die Stadt zu dem Höhlengrab und holen Jesus da raus. Auf einmal haben sie völlig ohne Erklärung den Mut und die körperliche Kraft, die vier Wachen am Grab auszuschalten. Dann holen sie den toten Jesus raus. Jeder von ihnen sieht ihn mit eigenen Augen, berührt ihn sogar wahrscheinlich. Aber diese Jünger stellen sich trotzdem später auf die Straße, verkünden seine Auferstehung. Sie kriegen einen Riesenärger mit der Obrigkeit, denn die sind ja christenfeindlich eingestellt zu der Zeit. Und viele von den Jüngern von Jesus werden dafür sogar umgebracht. Und sie wissen, dass sie eine Lüge glauben, dass sie eine Lüge verkündigen, aber sie gehen freiwillig für diesen falschen Glauben an den auferstandenen Jesus in den Tod, obwohl sie mit eigenen Augen den toten Jesus gesehen hatten. Also ich komme zur selben Schlussfolgerung. Für diese Theorie braucht man irgendwie deutlich mehr Fantasie, als zu sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Dass die Jünger psychisch wie körperlich in der Lage waren, so eine Nacht- und Nebelaktion durchzuführen und dass sie dann bereit waren, für was zu sterben, wo sie wussten, es ist nicht wahr, ist nicht glaubwürdig. Was wir aus der Bibel wissen, spricht deutlich dafür, dass Jesus allein und verlassen starb, dass fast niemand mehr nach ihm gefragt hat. Am dritten Tag erstand er von den Toten auf, verwandelt zu einem neuen, ewigen Leben und erschien seinen Jüngern. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das aus diesen untreuen, ängstlichen Jüngern mutige und leidenschaftliche Verkündiger der Auferstehung von Jesus gemacht hat. Nur die Tatsache, dass er wirklich tot war, dass er wirklich wieder lebte und dass er ihnen erschienen ist, nur das hätte ihr Herz so um 180 Grad umkrempeln können, dass sie aus diesem elenden Häufchen zu mutigen Bekennern und Verkündigern geworden sind. Das dritte und letzte, Argument Nummer drei: Jesus ist vielen Leuten damals erschienen. Die Evangelien sagen ja, Jesus ist nach seinem Tod nicht einfach irgendwie verschwunden, sondern er wurde gesehen. Es gab viele Christen, viele Leute, die ihm gefolgt sind, die Erscheinungen hatten, wo sie ihn gesehen hatten, wo er mit ihnen gesprochen hat und wo sie ihn sogar berührt haben. Jetzt könnte man ja einwenden, was manche tun. Ja, die Jünger, die haben sich das eingebildet. Die waren so verzweifelt und die waren so schockiert, dass ihr Lehrer, ihr Meister, dass Jesus so gescheitert ist, dass er am Kreuz geendet ist. Und irgendwie haben die sich verzweifelt so an die Hoffnung geklammert, dass er vielleicht doch aufersteht, wie er gesagt hat. Und dann haben die sich irgendwie in so eine Wahnvorstellung reingesteigert. Und dann hatten sie irgendwie so Einbildungen, wo sie meinten, ihn gesehen zu haben. Und dann sind sie hin und haben verkündet, Jesus lebt, er ist auferstanden. Ja, nur vorhin habe ich es ja schon mal angerissen, die Jünger waren nach Karfreitag nicht in der Verfassung, sich da irgendwas einzubilden, sich dann irgendwas reinzusteigern. Sie hatten Jesus ja abgeschrieben. Als er zu Lebzeiten schon mehrfach angekündigt hat, ich werde sterben und auferstehen, da haben das schon viele von ihnen nicht geglaubt und haben es nicht verstanden. Und ja, von daher war eigentlich keine Grundlage da, sich da in was reinzusteigern. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein seelischer Zustand ist, der sowas begünstigt, dass man dann in irgendwelche Fantasien sich da hineinschraubt. Denken wir mal an den Jünger von Jesus namens Thomas. Der wird ja oft so der ungläubige Thomas genannt, ich glaube zu Unrecht. Johannes Evangelium Kapitel 20, der war ein Skeptiker, ein Zweifler. Der hat zusammen mit den anderen Jüngern in Jerusalem gesessen, nachdem der gekreuzigt worden war, hat sich da mit den anderen zusammen eingeschlossen und dann ist eine dieser Begebenheiten gewesen, wo Jesus erschien, wo er sich den Jüngern gezeigt hat. Und Thomas hat Jesus angesehen und hat trotzdem gezweifelt. Die Jünger haben ihm das vorher schon erzählt gehabt. Hör mal, wir haben Jesus gesehen, er ist uns erschienen. Und er hat gesagt, nee, Leute, also wenn ich das nicht mit eigenen Augen sehe, also dann glaube ich euch das nicht, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass dieser Thomas in der Stimmung war, irgendwelche Einbildung zu kriegen oder dass er dann so eine hysterische Jesus-ist-auferstanden-Stimmung hatte. Wenn wir mal in Johannes 20 gucken, sehen wir, Jesus hat zu ihm gesagt, Thomas, komm mal her, ich zeig dir mal meine Hände, da sind immer noch die Wundmale drin von den Nägeln, die sie mir reingeschlagen haben. Guck und berühre mich, überzeug dich mit eigenen Augen und mit eigenen Händen. Das hat der Thomas gemacht. Er hat die Hand von Jesus genommen und in dem Moment ist aus diesem zweifelnden Skeptiker ein gläubiger Mensch geworden, der gesagt hat, okay, meine Vernunft und mein Herz sagen übereinstimmend, es ist wirklich wahr, er lebt. Noch faszinierender ist, dieses Argument, dass die Jünger sich das alles eingebildet haben, das funktioniert schon nicht wegen der schieren Zahl an Augenzeugen. Ich habe eben schon mal aus 1. Korinther 15 vorgelesen, nochmal diese genialen Verse hier. Da heißt es, Jesus ist dem Kephas, also Petrus, erschienen. Dann dem Kreis der 12 Apostel, seinem innersten Zirkel sozusagen. Danach, jetzt kommt's, erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. 500 Brüdern, also Christen, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur wenige sind schon gestorben. Ich habe mal so ein bisschen gerechnet, wenn wir uns mal vorstellen, die Kirche hier fast so, wenn sie voll ist, zurzeit so 60 Leute. Wenn wir das so gut mal 8 nehmen, dann kommen wir ungefähr bei 500 raus. Also stellt euch mal vor, jemand läuft hier in Firrelum und sagt, ich habe den auferstandenen Herrn Jesus Christus gesehen, und 8-mal so viele Leute, wie in diese Kirche passen, können das bezeugen. Ich glaube, so voll nimmt niemand den Mund, wenn das nicht absolut nied- und nagelfest ist. Aber so war es. Jesus ist 500 Leuten gleichzeitig erschienen, und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass 500 Leute dieselbe Halluzination haben. Und der Paulus sagt ja hier noch, in dem Moment, wo er das geschrieben hat, sind die meisten von diesen 500 Leuten noch am Leben. Ein paar sind gestorben in der Zwischenzeit. Aber die meisten leben, was im Klartext heißt, Leute, wenn ihr mir das nicht glaubt, dann geht hin und fragt sie. An die 500 Leute können euch bestätigen, was ich euch hier sage, Jesus ist lebendig. Er ist nicht tot geblieben, er lebt. Vor Gericht wäre das ein einmaliger, klarer Fall, wenn jemand 500 Zeugen für seine Sache benennen könnte. Sowas führt keiner an, wenn das nicht bombenfest ist, was er sagt. Ja, jetzt könnte man sagen, ja Christoph, das ist ja schön und gut, aber was heißt das denn? Warum ist das denn wichtig? Es ist wichtig, weil es zeigt, wir feiern Ostern mit gutem Grund. Wer überzeugt ist, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, wie es die Evangelien berichten, der steht damit auf festem Boden. Jesus war nachweislich tot. Er war nicht nur ohnmächtig. Das Grab war und ist wirklich leer, und zwar ohne menschliche Täuschung, ohne menschliche Manipulation. Und der auferstandene Jesus wurde von hunderten Augenzeugen gehört, gesehen und berührt. Die Gründer aller anderen Religionen haben gelebt, sie sind aber gestorben und sie sind tot geblieben. Ihre Gedanken, das, was sie angestoßen haben, das lebt weiter, klar, aber sie selbst sind ein für alle Mal gestorben. Jesus aber ist als einziger auferstanden, so wie er es vorher gesagt hat. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus den Tod besiegt hat und das erlebt, dann ist auch alles andere, was er gesagt hat, glaubwürdig und verlässlich. Warum? Er hat ja, wie gesagt, noch als er lebte, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, mehrmals das angekündigt. Er hat gesagt, Leute, ich werde den Menschen, die gegen mich sind, ausgeliefert werden. Sie werden mich töten, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Hat er gesagt, bevor das alles passierte. Und das war seine unmöglichste, unglaublichste, steilste Aussage überhaupt. Und sogar seine Jünger haben gesagt, jetzt ernsthaft? Nee, das ist ja wohl nicht wahr. Aber es hat sich als wahr erwiesen. Oder besser gesagt, Jesus hat diese Behauptung als wahr erwiesen. Und wenn das so ist, dann können wir uns auch bei allem anderen, was Jesus sagt, was er uns in der Bibel hat aufschreiben lassen, dass es wirklich wahr ist. Dass in ihm Gott selbst mit seiner ganzen Liebe zu uns kommt. Auch, dass wir ohne Jesus verloren sind und dass wir nicht mit Gott ins Reine kommen können, dass wir seinen Zorn auf uns haben, wenn wir nicht mit Jesus zusammen sind. Dass wir nach dem Tod ewig erlöst sind oder ewig verloren gehen, abhängig davon, ob wir Jesus gefolgt sind oder nicht. Dass Jesus uns aber versöhnt mit Gott, dem Vater im Himmel, und dass er uns ewiges Leben schenkt, das schon hier unser Leben völlig verändert. Und dass eine Auferstehung von den Toten auf uns wartet, wie er sie selbst erfahren hat. Deswegen feiern wir mit gutem Grund Ostern, und deswegen dürfen wir das laut und deutlich bekennen: Der Herr ist auferstanden. Amen.